Ja, ich freue mich sehr, hier bei euch zum ersten Mal sein zu dürfen. Ich wurde bereits kurz vorgestellt. Mein Name ist Alex Lind. Lind wie die Schokolade. Schweizer Schokolade, ja. Kennt ihr gute Lind-Schokolade? Scheinbar schon. So süß ist mein Name. Mein Thema ist nicht so süß. Ich werde über Verfolgung sprechen, über verschiedene Länder, und wir wollen von den verfolgten Christen etwas lernen. Und wenn ich so überblicke den Raum, und ich erinnere mich immer an Gottesdienste, die man im Ausland immer wieder besucht hat, zum Beispiel Bhutan, ein kleines Königreich, ein in Himalaya-Gebirge, ganz wenige Christen. Seit 40 Jahren gibt es dort das Evangelium, nur seit 40 Jahren. Es gibt keine einzigste Kirche, die zugänglich ist. Du hast Privileg heute gehabt, zur Kirche zu kommen, zur Gemeinde. Und das ist frei. Und wir haben in Thimphu, in der Hauptstadt, jedes Jahr Jugendgottesdienste im Untergrund. Wir laden die Menschen ein, zu kommen. Und so kommen sie angereist nachts, damit keiner sieht. Und ich habe gefragt, wie lange hast du heute gebraucht, zum Gottesdienst zu kommen? Übrigens, der Raum war 65 Quadratmeter groß mit 220 Jugendlichen. Das ist die größte Versammlung in Bhutan. Seit 40 Jahren Evangelium, circa über 20.000 mittlerweile Gläubige gibt es. Alles im Untergrund. Und ich habe gefragt, wie lange hast du heute gebraucht, zum Gottesdienst zu kommen? 6-7 Stunden. Da war ein Mädchen 17 Stunden zu Fuß, um dabei zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht hast du heute 17 Minuten gebraucht, ich weiß es nicht. Ich hatte wahrscheinlich von Bonn aus heute die längere Anfahrt gehabt, aber lass uns freuen, gerne zum Gottesdienst kommen. Unsere Kinder mitnehmen, freuen uns, dass wir diese Freiheit haben. Es ist nicht selbstverständlich. Ich habe einen Büchertisch aufgebaut, gerne nach dem Gottesdienst anschauen. Auch unsere Zeitschrift liegt aus, gerne mitnehmen. Ich habe einen PowerPoint und die geht gleich los. Und dann schauen, was weltweit los ist, was können wir von den verfolgten Christen lernen. Darf ich so seitlich gehen, dann kann man besser sehen. Der Jeremia macht das schon. Ja, super. Danke. Gesichter der Verfolgung. Ich beginne immer mit 1. Korinther 12, 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden andere mit. Und wenn einer eine Unterstützung bekommt, Hilfestellung, so freuen sich die anderen mit. Wenn ich jetzt uns fragen würde, hat jemand schon mal Zahnschmerzen gehabt? Ich vermute mal jeder von uns, oder? Wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, ist der ganze Körper nicht zu gebrauchen. Wir können nicht essen, nicht schlafen, nicht arbeiten. Und dieses Mitleiden mit Geschwistern in der Verfolgung ist von enormer Bedeutung. Wenn einer leidet, so leiden wir mit. Wenn einer sich freut oder aus dem Gefängnis entlassen wird, so freuen wir uns mit diesen Menschen mit. Gesichter der Verfolgung. Das Ganze hat angefangen 1955. Der verrückte Holländer namens Bruder Andrew hat angefangen, Bibel zu bringen nach Polen und Russland. Und so entstand Dienst von Open Doors. Aus einer Person, die gewagt hat, ihn rauszugehen. Und mittlerweile hat Open Doors etwas über 1200 Mitarbeiter und mehrere Tausend, die wir unterstützen in den Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet. Und das ist so wichtig, sich auf den Weg zu begeben. Für mich ist es ein Privileg, diese Arbeit machen zu dürfen, weil ich sehe Brüder und Schwestern in verschiedenen Ländern. Ich war gerade in Brunei unterwegs, auch ein Sultanat. Nur zwei Kirchen sind dort erlaubt, zwei Kirchengebäude, die zugänglich sind in ganzem Land. Das ist die katholische und die anglikanische Kirche. Und alle anderen 14 Denominationen, mit denen wir dort zu tun haben, mussten im Untergrund ihr Christsein bestreiten. Und deswegen am Sonntag sind in dieser zwei Kirchen 8 bis 9 Gottesdienste nacheinander, weil die einander brauchen. Wir brauchen einander als Brüder und Schwester. Das ist so wichtig, dass wir es verstehen. Du kannst alleine dein Christsein nicht bestreiten. Du brauchst Christus, aber du brauchst auch Brüder und Schwestern. Es ist wichtig, dass du zusammenkommst hier, wo deine Ortsgemeinde ist. Aber heute schauen wir über den Tellerrand, über die weltweite Gemeinschaft. Der Bruder Andrew, sein berühmtes Schmugglergebet war, als er Bibel geschmuggelt hat: Jesus, du hast früher die blinden Augen sehend gemacht. Jetzt mache bitte die sehenden Augen blind, damit ich die Bibel durchbringe. Und er wurde nie erwischt. Das ist der Berufungsvers vom Bruder Andrew aus Offenbarung 3, Vers 2. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Wir wollen heute wach werden. Wir wollen über den Tellerrand schauen. Wir wollen dankbar sein. Und wir wollen Brüder und Schwestern kennenlernen. Übrigens, viele Briefe im Neuen Testament, auch Offenbarung, entstand aus einer Gefangenschaft, aus einer Isolation. Viele Briefe im Neuen Testament sind aus dem Gefängnis geschrieben worden. Und es ist wichtig, dass wir schauen, aus welchem von welchem Background, aus welcher Situation sie entstammen, das ist ein gefährliches Buch. Die Bibel ist sehr, sehr gefährlich. Warum? Weil das Wort Gottes aus uns neuen Menschen macht, mit neuen Ideen, neuen Herausforderungen. Wir sind keinem politischen System in erster Linie unterordnet, sondern Jesus Christus. Und das macht uns zu gefährlichen Personen weltweit, weil wir ihm unterordnet sind. Keiner kann ihm etwas verbieten oder ihn stoppen, sondern er ist der Herr über alles, was wir davor auch schon gehört haben. Übrigens, bei uns heißt es bei Open Doors, jeder, der bei uns arbeitet, muss einmal im Jahr die Bibel durchlesen. Das ist wichtig. Das gefährliche Buch, lies es durch. Das wird dich motivieren. Ich kenne kein Buch der Welt, wo so viele Kriege, Auseinandersetzungen, Gräueltaten niedergeschrieben sind wie in diesem Buch. Aber ich kenne kein Buch der Welt, wo die Wahrheit ausgesprochen wird. Bibel hat kein Problem mit der Wahrheit. Sie spricht es aus. Und die Aufgabe des Predigers, des Pastors, den Ältesten ist, die Wahrheit zu sprechen. Wenn wir die Wahrheit nicht sprechen, haben wir unsere Berufung verfehlt, die Wahrheit zu sprechen, die in Christus verwurzelt ist. Ja, werde wach und stärke. Wir sind letztes Jahr 70 Jahre alt geworden, groß gefeiert in DM Arena in Karlsruhe. 5000 Menschen kamen zusammen. Dieses Jahr feiern wir wieder. Ihr seid herzlich eingeladen über Christi Himmelfahrt. Vielleicht verirrst du dich in Karlsruhe und sagst, kommst du zu uns? Es gibt Jugendtag, Gebetsabend und auch Open Doors Tag. Das werden Menschen sein aus vielen Ländern, die über Verfolgung berichten werden. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Den Leib Christi kennenzulernen, über dem Tellerrand zu schauen, und das ist so kostbar, dass du heute da bist und kostbar, dass wir einander haben. Ja. Irgendwie bleibt stecken bei mir. Jetzt. Weltverfolgungsindex, die meisten kennen es oder davon gehört haben, das ist jetzt vor 2 Wochen erschienen. Das ist die Rangliste der Länder, wo die Christen am stärksten verfolgt und diskriminiert werden. Das sind 50 Länder insgesamt. Ich habe hier erste 10 Länder erstmal auf einen Blick. Das ist seit mehreren Jahren Nordkorea, das Land mit der schärfsten Christenverfolgung weltweit, mehreren Jahren Platz Nummer 1. Ich durfte in Nordkorea dabei sein. In Nordkorea gibt es 400.000 Christen, die im Untergrund ihr Christsein bestreiten. 400.000. Davon sitzen ca. 70.000 in Arbeitslager, um Erziehungslager. Das ist die Situation der Christen in Nordkorea. Nordkorea hat 2 Zeitrechnungen. Einmal nach der Geburt Christi, wie wir haben, das Jahr 2026, und nach der Geburt vom Kim Il-sung, das Jahr 114 zurzeit. Also so wird es gerechnet. Schon verrückte Situation in diesem Land. Die Leute, mit denen wir arbeiten, alles, was wir in Nordkorea machen, ist alles illegal. Deswegen kann ich gar nicht so viel darüber verraten und erzählen. Aber mit denen wir dort arbeiten, wir nennen sie Kamikaze-Evangelisten. Warum? Weil die von Nordkorea nach China gehen, holen dort Bibel, Medikamente und Nahrungsmittel und kommen wieder zurück. Und wenn sie erwischt werden, droht ihnen Todesstrafe oder Lageraufenthalt. Die bezahlen einen hohen Preis für das Evangelium. Und das ist uns wichtig, dass ihr es seht. Somalia, natürlich auch andere Länder. Ich habe gesehen, ich habe einige wahrscheinlich phasisprechende Iraner hier. Ja. Genau, Iran, Platz Nummer 10 auf dem Weltverfolgungsindex, auch relativ hoch. Was wir im Iran erleben, ist ein Wunder. Nirgendwo gibt es so viele Muslime, die zum Christentum konvertiert sind wie im Iran. Wir schätzen die Anzahl dort auf ca. 800.000 Muslime, die Christen geworden sind. Nirgendwo gibt es so viele. Das ist ein Wunder, was dort geschieht. Das Problem ist im Iran, du darfst Gottesdienste abhalten, aber nicht in Farsi, in deiner Muttersprache. Schon verrückt, oder? Das nennen Iraner Religionsfreiheit. Das heißt, es gibt viele armenische Christen, Armenier sind dort, ist euch bekannt. Armenier dürfen ihre Gottesdienste behalten und Kirchen bauen oder zumindest erhalten. Aber die Iraner in Farsi dürfen sie keine Gottesdienste abhalten. Deswegen ist die Kirche gezwungen, in Untergrund zu gehen, Hauskirchen, und das ist verboten, warum Verfolgung im Iran gibt. Also sehr interessante Dinge, die wir entdecken immer wieder, was im Iran los ist. Ihr seid herzlich willkommen. Das ist wichtig. Für die anderen Länder, ja, es ist schon verrückt an sich. Ich gehe ein Stückchen weiter, weil die Zeit läuft immer so schnell. Ich überspringe das. Immer wieder sehen wir auch, wichtig ist, dass wir Brüder und Schwestern besuchen in diesen Ländern. Ich war jetzt in Brunei unterwegs, ein verrücktes Land, habe ich bereits gesagt. Und dort habe ich eine Untergrundkirche besucht am Samstag. Und der Gottesdienst dauerte 6 Stunden. Nicht, weil er so toll war und so kraftvoll, nein, weil er eine Überwachungsdrohne über dem Haus hing, Militärdrohne, und alles fotografierte, alle, die rein und rausgehen. Diese moderne Form der Überwachung gibt es leider letzte Jahre stärker und mehr, gerade in totalitären Ländern, also wo Verfolgung oder zumindest Druck ist. Und wir wollen immer wieder Gesichter zeigen, Gesichter Menschen, die leiden. Der Andrew sagte, ich will immer, dass auf unserer Zeitschrift, auf dem Titelblatt, ein verfolgter Christ oder ein Symbolbild abgebildet ist von von leidenden Christen. Ein Gesicht. Jesus war so. Jesus ging auf die Menschen zu. Er hat nichts mit Zahlen gehabt oder mit Statistiken wie unsere Politiker und vielleicht Wirtschaftsexperten, sondern er hat Menschen im Blick gehabt. Er redete mit Menschen, er aß mit ihnen zusammen, er hatte Gemeinschaft mit ihnen gehabt, er heilte Menschen, er schaute von Angesicht zu Angesicht. Und das ist wichtig, dass wir Gesichter zeigen und immer wieder die Bitte, bitte betet für uns, vergisst uns nicht. Das Gebet ist entscheidend. Wenn du sagst, das Gebet für mich ist nicht so relevant bis jetzt, ich hoffe, nach diesem Gottesdienst wird es für dich anders sein. Das Gebet ist alles, was wir haben. Das ist wichtig, dass wir im Gebet zu Gott kommen, dass wir ihm alles abgeben, dass wir von ihm abhängig sind. Verfolgung durch die Gesellschaft. Christen erfahren Verfolgung durch ihr gesellschaftliches Umfeld, weil sie einer fremden Religion angehören oder sich von religiösen Traditionen, zum Beispiel ihrer Vorfahren, abgewandt haben. Das ist Schwester Shagufta. Schwester Shagufta kommt aus Pakistan. Die ist in 2024 zum Tode verurteilt, weil ihr wird zur Last gelegt, dass sie angeblich über Prophet Mohammed sich in einer WhatsApp-Gruppe abwertend geäußert hat. Was nicht stimmt. Wir haben versucht, sie vor Gericht zu vertreten, leider ohne Erfolg, so dass sie jetzt, eigentlich insgesamt schon 4 Jahre, der Prozess dauerte lange, aber 2024 wurde sie zum Tode verurteilt, durch sogenannte Blasphemiegesetze, was in Pakistan angewandt werden. Bitte beten Sie für Shagufta. Wir haben übernommen die Patenschaften für Kinder. Die hat 4 Kinder, die ist 42 Jahre alt und ist in der Todeszelle. Es ist unsere Schwester. Wenn einer leidet, leiden andere mit. Und wenn einer freikommt, Unterstützung bekommt, so freuen sich die anderen mit. Was letzte Jahre pakistanische Regierung macht, seit 10 Jahren wurde kein Christ hingerichtet aufgrund der Blasphemiegesetze. Was aber passiert, ist so, dass es heißt, du kannst heute deine Familie besuchen. Geh deine Familie besuchen, du läufst sowieso nicht weg, du hast auch keine Mittel. Und unterwegs nach Hause wird sie entführt von jungen Männern. Und nächsten Morgen werden die Leute tot aufgefunden. Hiermit hat die Regierung die Hände sauber raus, wir haben sie beschützt im Gefängnis, weil sie sicherer wie draußen. Und das ist das, was in den letzten Jahren immer wieder passiert. Entführungen, und die Regierung hat damit nichts zu tun. Oder man darf nach 10 Jahren die Leute freikaufen. Asia Bibi, eine Mutter von 5 Kindern, damals ist mittlerweile schon 4 Jahre her, konnte man freikaufen, die wurde auch zum Tode verurteilt. Und jetzt lebt sie in Kanada. Die wird nie mehr zurück nach Pakistan zurückkehren können. Bet für Schwester Shagufta. Verfolgung durch extremistische Gruppen letzte Jahre in Subsahara-Afrika, am stärksten in Nordnigeria zu sehen. Allein letztes Jahr haben wir unmittelbar in Kirchengebäuden, allein in Nordnigeria, etwas mehr wie 3.700 Menschen wurden abgeschlachtet in den Kirchen, weil sie gewagt haben, zur Kirche zu kommen. Du darfst freikommen, ohne dass dich jemand hindert oder dass du. Oft entscheiden wir, ob das Wetter gut ist, ob mir passt oder ob ich mich gut fühle oder gewisse andere irgendwelche Hindernisse, die wir im Weg haben. In Nordnigeria entscheiden Christen zum Beispiel, ich bringe ein Beispiel. Man hat Ehepaar und 3 Kinder. Und man hört immer wieder von Entführungen durch Boko Haram und Angriffe auf Kirchen und auf verschiedene Einrichtungen. Und heute sagt der Ehemann, liebe Frau, heute gehe ich mit 2 Kindern zum Gottesdienst. Und nächsten Sonntag bist du mit dem anderen Kind dran. Wenn Entführung stattfindet, so überlebt ein Teil der Familie. Das ist die Situation, womit wir zu tun haben. Die meisten Traumabegleitseminare letzte 7 Jahre haben wir in Nordnigeria. Schlimme Ausrottung der Christen. Die Männer werden exekutiert, Mädchen, Frauen werden verschleppt, zwangsverheiratet, zwangsislamisiert, junge Männer werden zu Kindersoldaten ausgebildet und die kommen, wenn die zurückkommen, wenn die befreit werden, die können nicht reden, weil sie Schlimmes erlebt haben. Es ist unsere Aufgabe, sie aufzufangen, Das ist Leib Christi. Wir stehen zusammen. Und das ist, was wir zurzeit in Subsahara-Afrika haben. Kamerun, Platz 37 auf dem Weltverfolgungsindex. Adam wurde zweimal von Boko Haram entführt, kam wieder frei. Er sagte, jedes Mal, als wir gebetet haben in der Gruppe, wo die uns entführt haben, ich verspürte, dass Gott uns befreien wird. Und er tat es. Zweimal. Und jetzt betreute die Menschen, die Entführung erlebt haben. Betet bitte für Situation in Nordnigeria, in Subsahara-Afrika. Das ist uns äußerst wichtig, auch in Kamerun, dass wir diese Menschen nicht vergessen. Wenn einer leidet, leiden andere mit. Und wenn einer Unterstützung bekommt, so freuen sich die anderen mit. Genau, auch, da war ich zu schnell, kurz vor Weihnachten, über 300 Schülerinnen wurden entführt, auch Lehrer aus einem christlichen Internat. Jetzt, vor zwei Wochen, 18. Januar, wieder Entführung in mehreren Kirchen. Und Boko Haram macht das so, dass die Männer, die exekutieren, dass die Frauen keinen Schutz und Kinder keinen Schutz mehr haben im Norden. So, und dann kommt nach Trauerzeit kommt ein netter muslimischer Nachbar und sagt, liebe Christin, du kannst meine Zweit- oder Dritt- oder Viertfrau werden. Ich versorge dich. Und hiermit müssen die zum Islam konvertieren, um versorgt zu werden. Es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen Trost zu spenden. Und wenn man sie besucht, man weint zusammen, man betet füreinander, man feiert Abendmahl zusammen. Und das ist eine sehr starke Atmosphäre der Vergebung und der Bereitschaft, einander zu dienen. Wenn einer leidet, leiden andere mit. Ja. Wir gehen ein Stückchen weiter. Verfolgung durch organisiertes Verbrechen, das ist ein Bereich, was in Mexiko und Kolumbien sehr ausgeprägt ist. Wir haben darüber wenig berichtet oder überhaupt darüber wenig. Letzte Jahre wurde berichtet, Drogenkartelle oder Mafiabossen setzen Christen unter enormen Druck. Warum? Weil wirtschaftliche Interessen eine große Rolle spielen. Apostelgeschichte könnt ihr nachlesen. Es gibt verschiedene Dinge auch dort. Plötzlich eine Frau, die Wahrsagergeist hatte, konnte nicht mehr, weil die Befreiung erlebt hat, konnte kein Gewinn ihrem Herrn bringen. Die war eine Sklavin. Und hiermit entstand Verfolgung. Da gab es zum Beispiel Gottschmiede, die verschiedene Götzen gefertigt haben. Und plötzlich kam die ganze Stadt in Bewegung und viele kamen zum Glauben an Jesus Christus und keiner konnte mehr kaufen oder wollte mehr kaufen diese Götzen. Verfolgung aufgrund der wirtschaftlichen Interessen gibt es. Und das ist sehr stark in Mexiko und Kolumbien. Alleine letzte ca. 18 Jahre, alleine in Kolumbien, haben wir 600 Pastoren verloren. Weil die das Evangelium verkünden. Meistens auf dem Land, nicht in Großstädten, nicht wo große Gemeinden sind, sondern tatsächlich auf dem Land, weil sie dort sagen, du als Christ, du darfst nicht mehr Coca-Pflanze einbauen, weil du Christ geworden bist. Aber es ist sehr lukrativ für dich. Das ist sehr gewinnbringend. Und du hörst damit auf, weil der Pastor oder der Evangelist das gesagt hat. Und deswegen gibt es Verfolgung aufgrund der geistlichen Leiter sehr stark, weil die Menschen zur Entscheidung zu rufen. Schaut mal, wir sind nicht Christen, weil wir alleine es im Herzen tragen, sondern wir sind Christen, weil wir das tun, was das Wort Gottes sagt. Verfolgung beginnt dann, wenn du beginnst zu leben wie ein Christ. Du beginnst aktiv für Jesus, wenn du beginnst zu sprechen. Aber es muss einen Unterschied geben zwischen Menschen, die in der Welt leben, und uns Christen. Es muss einen Unterschied geben. Und das erleben wir zum Beispiel in Mexiko. Letztes Jahr haben wir einen Mitarbeiter verloren, Guillermo. Der wurde mit 8 anderen ermordet. Ein ehemaliger Drogendealer, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hat ein Reha-Zentrum aufgebaut und letztes Jahr mit 8 anderen Geschwistern hingerichtet, weil er das Evangelium verkündigt. Gebet für Menschen in verschiedenen Regionen dieser Erde. Es ist schon spannend zu sehen, wie Gott weltweit wirkt. Und du bist hier mittendrin. Du darfst bei diesem Geschehen dabei sein. Für mich ist es, wie gesagt, ein Privileg, dabei zu sein, für diese Menschen zu beten, für sie einzustehen. Das Wichtige ist, ja, ich werde wegfahren und vielleicht in 2 Jahren darf ich wieder kommen, mal schauen, ob ich meine Arbeit gut mache. Nimm bitte gerne die Zeitschrift mit, beten Sie mit uns mit. Mittendrin gibt es so einen Gebetskalender. Übrigens, Weltverfolgungsindex liegt bei, diese Rangliste der Länder, schaut nach, wo ihr vielleicht schon mal im Urlaub wart, auf Malediven oder sonst wo, gibt es auch Verfolgung. Mittendrin so ein Gebetskalender, jeden Tag Gebet für verfolgte Christen. Und heute beten wir zum Beispiel für Äthiopien, ein wichtiges Land. Das ist Land mit meisten Christen in Afrika, dann kommt schon Nigeria, Aber es gibt auch dort Verfolgung, Leid und Schmerz. Von daher beten sie für Situation in Äthiopien. Und hier ist kurz geschildert, wofür wir beten können. Jeden Tag ein Gebetsanliegen. Eine Person, ein Land oder eine Familie. Wofür wir beten können. Wir versuchen, Menschen ein Gesicht zu geben, eine Stimme zu geben. Und das ist für mich ein Privileg, diese Arbeit machen zu dürfen. Ich habe früher bei Coca-Cola gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr Coca-Cola kennt. Echt? Ich habe mich immer wieder gefragt, wieso schafft Coca-Cola in jedem Land der Welt präsent zu sein und ihr Produkt zu vermarkten? Egal wo ich war, Saudi-Arabien, in Riad, Pyongyang, sonst wo, Thimphu, in verschiedenen Städten, überall gibt es dieses Produkt zu kaufen. Wir haben Botschaft, die nicht nur besser schmeckt, sondern sie verändert das Leben. Das ist das, warum wir Christus haben. Das ist Gospel für uns. In zu dienen. Auf der Rückseite gibt es so eine Antwortkarte. Ja, ich möchte für verfolgte Christen beten, kann man einen Namen und Adresse ausfüllen und dann, da gibt es so eine Box an meinem Büchertisch, kann man einwerfen. So bekommt man jeden Monat die Zeitschrift kostenlos zugeschickt, um für verfolgte Christen zu beten. Und danke, dass ihr auch im Gemeinde, ich habe das von jemandem jetzt mitbekommen, dass ihr auch für verfolgte Kirche betet. Es ist ein Leib. Schaut mal, das ist seine Braut. Das ist das, was er auf der Erde zurückgelassen hat, das wird auch abholen. Das ist die einzigste Gemeinschaft weltweit, was tatsächlich überleben wird. Das ist die einzigste Menschen, die mit Jesus zusammen regieren werden. Lass uns das mitbeten, lass uns diese Menschen nicht vergessen. Ich habe noch ein kurzes Lied, naja, kurzes nicht, aber ja, aus dem Irak. Irak ist interessant. Im Irak hatten wir vor 20 Jahren 1,5 Millionen Christen gehabt und ich war dort unterwegs. Mittlerweile schätzen wir die Anzahl der Christen weniger wie 170.000, die geblieben sind im Irak. Die Vertreibung, Leid und Schmerz und trotzdem gibt es Kirche. Und die selbst Iraker sagen, wenn die Kirche verschwindet, dann vergeht etwas, dann geht etwas verloren in unserer Kultur, in unserem Land. Deswegen auch dieses Lied wurde aufgenommen in einem Kloster, wo die Christen sich versteckt haben von IS-Kämpfern. Und ja, hört das an und dann steige ich mit der Predigt ein. Ja, vielen Dank, dass ihr mutig seid, das zuzuhören. Nicht viele Gemeinden wollen über Leid und Schmerz hören. Aber es gehört zum Christsein dazu. Es gehört dazu, Leid zu erfahren und mit Christus durchzustehen. Wir werden gleich das auch in der Predigt sehen. Ja, noch ein Bruder, aber genau. Unser Mitarbeiter aus Palästinensergebieten sagt den interessanten Satz, was mich so stark getroffen hat. Er sagte, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, eine im Urlaub und die andere in Verfolgung. Es ist ein Leib, es ist eine Braut, es ist eine Gemeinschaft der Christen. Deswegen dürfen wir uns nicht trennen oder sagen, ihr gehört nicht zu uns oder was auch immer. Ich werde heute aus dem gefährlichen Buch geht um Gewissheit des Glaubens. Du musst wissen, an was du glaubst, an wen du glaubst. Du musst gefestigt sein im Wort Gottes, damit wir den Menschen Antwort geben können. Ich werde aus 2. Timotheus vorlesen, 2. Timotheus aus dem gefährlichen Buch, 2. Timotheus 4, Verse 6 bis 8. Vielleicht könnt ihr schon mal aussuchen, 2. Timotheus 4, 6 bis 8. Ein Heimatgefühl. Ein Heimatgefühl, das wünsche ich mir. Angekommen zu sein an dem Ort, wo ich geborgen bin. Wo meine Sehnsüchte erfüllt werden. Wo ich Vertrauen, Sicherheit und Liebe finde. Wo mich keine Ängste bedrängen, keine Albträume Platz finden und ich durch keinen Verlust jemals wieder ein Gefühl bekomme, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ein Ort, an dem ich keine Erschöpfung mehr empfinde, keine Trauer, keine Tränen. Das wünsche ich mir. Mit dieser Sehnsucht lebt jeder Christ, bei Jesus anzukommen, angekommen zu sein. Mit dieser Sehnsucht leben wir hier in Wesel und die Christen in verschiedenen Ländern dieser Erde, ein Heimatgefühl zu haben, einen Ort zu haben, wo wir uns wohlfühlen, wo wir willkommen sind, wo unsere Familie ist, ein Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Da sehen wir uns danach. Mir gefällt es, wie es C.S. Lewis es mal formulierte. Er sagte, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Du und ich, wir sind für eine andere Welt gemacht, um ihm zu begegnen und ihm die Ehre zu geben. Wisst ihr, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich keine Kirche besucht. Keine. Aber meine Oma war eine gläubige Christin. Und die hat mich und meinen Zwillingsbruder an die Hand gepackt und sagte, heute geht ihr mit mir zur Kirche. Und ich dachte, wie langweilig. Aber wir haben das Wort gehört und nach uns hat das erwischt, so dass ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Das Wort Gottes verändert uns. Es entfacht in uns etwas, wo wir Sehnsucht haben, wo wir Verlangen haben, ihn kennenzulernen. Und das ist was Großartiges. 2. Timotheus 4, 6 bis 8, ich lese laut vor. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch vielen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Paulus, das sind letzte Worte von Paulus aus dem Gefängnis. Er schreibt aus Rom, der ist gefangen, und er schreibt an Timotheus, an seinen Mitarbeitern, an seinen Ziehsohn sozusagen, weil viele Brüder sind verhaftet worden, ermordet oder eingesperrt, und der Timotheus ist alleine in der Freiheit geblieben. Der war alleine. Und der Paulus schreibt ihn und ermutigt ihn. Der Brief, man kann auch nennen, Brief aus dem Gefängnis. Brief, das in die Freiheit geschrieben wurde. Normalerweise sollen wir die Briefe ins Gefängnis schreiben, um Menschen dort zu trösten, zu ermutigen. Aber Paulus, er schreibt aus dem Gefängnis in die Freiheit, zu uns. Und das ermutigt uns seit 2000 Jahren. Dieses Wort ist Gottes Wort. Ich bin vielen Gemeinden unterwegs. Und mich wundert manchmal, wie einige Pastoren, Pfarrer, manchmal auch Freikirchen, sagen, das ist nicht das Wort Gottes, sondern das ist Meinung von einem guten Menschen. Von einem guten Vorschlag fürs Leben. Das ist eine gute, wenn du gute Ehe haben möchtest oder Erziehung, dann musst du das lesen, was Jesus so gesagt hat. Treue. In der Ehe oder allgemein, also wie ich mit meinem Nächsten umgebe oder wie ich mit meinem Feind umgehe. Nein, das ist das Wort des lebendigen Gottes. Bibel ist das Wort Gottes. Nichts anderes. Es ist inspiriertes, erfülltes Gott. Wort Gottes. Und hier, lass uns reinschauen in diese Verse. Wie gesagt, letzter Brief Paulus aus dem Gefängnis in die Freiheit. Der wird danach hingerichtet. Und er schreibt wichtige Dinge an uns, die wir in der Freiheit leben. Er sagt, er benutzt hier drei Richtungen. Er sagt abwärts, er spricht von rückwärts und er spricht nach vorne gehen. Abwärts auf sein Ende, er wird bald sterben, er wird hingerichtet, das weiß er. Rückwärts, er schaut seinen großen Dienst, den er jahrelang gemacht hat. Und vorwärts zu jenem großen Tag der Beurteilung, wenn er von Gott, dem Richter, von Gott stehen wird. Er schreibt diese Worte. Lass uns diesen Worten nachlauschen. Lass uns hören, was das der Paulus zu berichten hat. Dieses inspirierte, gute Wort Gottes, was uns tatsächlich trägt und uns erfüllt. Er sagt, denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Denn die Zeit meines Abschieds steht bevor. Er sagt mit anderen Worten, ich bin wie ein Schiff. Wie ein Schiff, das noch an der Küste angebunden ist. Aber ich bin bereit, ist das geladen, ist es alles ready. Meine Reise beginnt. Es sollen nur die Seile gelöst werden und ich beginne meine Reise. Und er macht dieses, sein Sterben, er hat keine Angst. Er ist gewiss seines Glaubens. Er ist klar ausgerichtet, wie er ist, wie er Jesus Christus begegnen möchte. Er ist klar in dem, was er sagt, ohne Angst, wie viele Menschen in unserer Welt haben Ängste vom Sterben, vom Alleinsein, von Isolation. Gerade nach Corona haben wir erlebt, sehr starke Bedürfnis, weil die Leute vereinsamt wurden oder eben isoliert. Diese Gemeinschaft ist wichtig. Gemeinschaft mit anderen Christen, aber Gemeinschaft allgemein mit Jesus Christus. Für mich ist mein Leben ist ein Trankopfer. Es wird bald zu Ende gehen, aber ich habe keine Angst. Ich wackele nicht. Ich habe keine Ängste, ich bin klar, ich fokussiere mich auf diesen Christus. Meine Reise beginnt. Was für Worte, was für eine Verbindung. Was für eine Ermutigung für uns Christen, die wir wissen, dass wir unser Leben hier nicht zu Ende geht, sondern es wird einfach weitergehen mit Jesus Christus. Hören wir, was er sagt, was er bekennt, ist großartig. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Boah. Ich habe den Kampf gekämpft. Jetzt spricht er wie ein Soldat. Einer, der um einen klaren Auftrag ist, der ist fokussiert auf seinen Auftrag, Jesus Ehre zu geben. Egal, was mit ihm geschieht. Er ist fokussiert, ihm alleine die Ehre zu geben, zu kämpfen für Christus, ihn groß zu machen, ihm alleine die Ehre zu geben. Das ist das, was wir bei Paulus lernen, aus seinem Wort. Das lebendige Wort Gottes. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Und dann wechselt er weiter und sagt, ich habe den Lauf vollendet. Ich bin ready. Ich weiß, um was es geht. Jetzt spricht er wie ein Sportler. Einer, der um einen Preis läuft. Einer, der alles gibt, um das Ziel zu erreichen. Der hat das Ziel vor Augen. Er weiß, der ist gewiss seines Auftrags und gewiss, was, wo er ankommen wird. Ich kann mich gut versetzen, ich habe den Lauf vollendet, ich habe früher viel Sport gemacht, Eishockey gespielt. Übrigens, ich bin geboren und aufgewachsen in Sibirien, in der Sowjetunion, ja, also, кто по-русски разговаривает, я тоже понимаю. Ja, super, хорошо. Tatsächlich ist schon interessant für mich zu sehen, meine Jungs. Ich bin glücklich verheiratet, erfüllt verheiratet, wir haben 4 Kinder, 3 Jungs und ein Mädchen. Und unsere zwei Jungs, die spielen Baseball für die deutsche Nationalmannschaft. Und die sagen, Papa, wenn wir nach Hause kommen, wir müssen 4 Stunden pro Tag trainieren, um besser zu sein wie die anderen, um stärker zu sein wie die anderen. Schaut mal, was macht ein Sportler? Er ist diszipliniert, er schaut nach vorne, er umgibt sich mit richtigen Menschen. Die Gemeinde ist so ein Ort, wo du dich mit richtigen Menschen umgeben darfst. Du darfst kommen und hier anspornen, einander zum Guten, zum Positiven, nach vorne blicken. Richtiger Sportler liest richtige Literatur. Ja, du musst wissen, wie du dein Potenzial steigern kannst. Du hast richtige Nahrung, die du zu sich nimmst. Alles ist dafür da, um eine Millisekunde schneller zu sein wie der andere. Dafür trainieren sie jahrelang. Und er sagt, ich habe den Lauf vollendet, wie ein Sportler. Ich habe das Ziel vor Augen, ich kämpfe und ich investiere mich mit aller Macht und Kraft, die ich habe, weil Gott mir das ermöglicht, selbst im Gefängnis. Er schreibt nochmal, aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Er sagt, ich habe den Glauben bewahrt, jetzt spricht er wie ein Verwalter. Einer, dem gute Dinge anvertraut worden sind. Das Evangelium ist uns anvertraut, die gute Dinge, die wir weitergeben können. Dieses kostbare, gute Evangelium. Schon großartig. Und er sagt mit anderen Worten, ich habe das Evangelium verkündigt, ohne es mit meiner menschlichen Meinung zu vermischen. Mit menschlichen Ideologien, mit Lehren und Dogmen, die so kursieren überall. Es ist wichtig, ich bin viel in den Gemeinden unterwegs. Und ich sehe in Deutschland mir macht das zunehmend Sorge. Denn erstmal, das Wort Gottes wird nicht ernst genommen, in vielerlei Hinsicht. Und dann heißt es oft, wenn ich rufe zum Beispiel einen Pastor an, und da sagt zu mir, oh Herr Lind, Open Doors, finden Sie klasse Organisation. Kommen Sie zu uns. Berichten Sie darüber, predigen Sie bei mir in der Kirche. Aber Sie müssen nicht oft das Wort Jesus Christus sagen. Sagen Sie doch einfach Gott. Dann sind doch alle zufrieden. Menschen, die kirchendistanziert sind, und die Muslime und sonst jemand, es ist doch in Ordnung. Und das hört sich in erster Linie so, ja, irgendwie, ja. Aber meine Frage ist dann zurück, wie können die Menschen gerettet werden, wenn der Christus nicht vorkommt? An wen sollen sie denn glauben? Der Paulus hat klare Christus zentriert. Absolut. Und das ist unser Auftrag. Allein Christus. Christus allein. Er spricht als Soldat, er spricht als Läufer oder als Sportler und er spricht als Verwalter und er kann überzeugen. Er sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium, das mir anvertraut wurde. Wir dürfen es nicht mit menschlicher Meinung vermischen. Das ist das große Problem unserer Gesellschaft. Wir vermischen Christus mit vielen anderen Dingen oder wir haben selbst gebastelten Christus, den ich so nenne oft, die oft verkündigt wird in Kirchen. Wie glücklich ist der Christ, der diesen Worten lauschen darf, diesen Worte lesen darf, in der Freiheit lesen darf. Ich kann mich erinnern an eine Reise nach Algerien. Sorry. vor circa 18 Jahren mit 30 Kilo arabischen und französischen Bibeln im Gepäck. Und der Beamte fragte mich, warum mein Koffer so schwer ist. Es ist erlaubt, in Algerien Bibel zu besitzen. Es ist erlaubt. Aber es ist nicht erlaubt, sie zu verteilen. Und wenn du mit mehr wie zwei Bibel kommst, kannst du Schwierigkeiten bekommen. Aber es gab seit mehreren Jahren kein Bibeleinfuhr, und zwar gute Bibel für Pastoren. Und wir haben dort eine wunderbare Geschwister. Es gibt mittlerweile 36.000 Muslime, die zum Christentum konvertiert sind, allein in Algerien. Aber die dürfen kein Gebäude besitzen. Die dürfen keine Kirche sozusagen bauen. Und der Beamte fragte mich, warum mein Koffer so schwer ist. Und wir Christen, wir sollen ja nicht lügen. Das ist die große Herausforderung manchmal, aufrichtig, ehrlich zu sein. Auch nicht nur bei diesen Aktionen, sondern zu Hause. Auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, ehrlich und aufrichtig zu sein. Politiker machen uns gerade nicht so leicht, mit dieser Sache ehrlich und aufrichtig zu sein. Das ist auch eine andere Sache, deswegen brauchen wir Christus. Denn er ist aufrichtig und ehrlich und er sagt Dinge konkret und klar. Und ich sagte zu dem Mann, zum Beamten, ich habe hier das Geschenk, also Geschenke für das algerische Volk. Er hat noch nie ein Geschenk für das algerische Volk gesehen. Wollte sehen, wie sieht so ein Geschenk aus. Und wir verpacken unsere Geschenke in Geschenkpapier. Und er hat dann Papier aufgerissen. Ich sagte zu ihm, das ist sehr unhöflich, Geschenke aufzumachen. Aber so hast du Schwierigkeiten. Und das ist ein Problem. Das Wort Gottes soll weitergegeben werden. Es soll verkündigt werden. Es soll gelesen werden. Für mich war das ein bisschen schade. Ich durfte einreisen unter Beobachtung, aber die Bibel wurden weggenommen. Und, aber dann, unser Mitarbeiter sagte, Alex, mach dir keine Sorgen. In 2-3 Wochen sind sie auf dem Schwarzmarkt. Die machen Geld damit. Es kommt an. Das ist das gefährliche Buch. Die Menschen werden es bekommen. Das ist wunderbar. Und wir haben dort eine wunderbare Gemeinde in Tizi Ouzou, die mittlerweile seit 3 Jahren geschlossen ist. Pastor ist ein ehemaliger Muslim, kam zum Glauben an Jesus Christus und er durfte keine Kirche bauen. Aber wir haben ihm geholfen, ein großes Haus zu bauen. Und so am Freitag, Gottesdienst, wir haben feiern Gottesdienst am Freitag, kamen zu seinem Haus 1.100 Menschen. 1.100 ehemalige Muslime. Auf 5 Etagen. Und die predigen das Evangelium. Mich hat das so berührt. Wie gesagt, mittlerweile die Kirche geschlossen. Da sind wir weitergefahren zu einer kleinen Kirche, ein kleines Dorf, wo komplett zum Christentum konvertiert ist. 200 ehemalige Muslime lebten dort. Und als wir schon kamen ans Dorf, haben wir schon das Singen gehört. Laut, evangelische Kirche. Kreuz ganz klein, so groß, das Kreuz an der Garage. Die dürfen kein Gebäude besitzen, Garage schon. 200 ehemalige Muslime in einer Garage. Ich habe gefragt, wo tauft ihr ihre Leute? Öffentliche Taufen sind nicht erlaubt. Die sagten, wir haben hier einen Kühlschrank. Die haben tatsächlich einen großen Kühlschrank besorgt, legen das auf den Rücken, füllen das mit Wasser und haben über 200 ehemalige Muslime in einem Kühlschrank getauft. Gott hat Humor. Wirklich. Er weiß, was er macht. Gott ist gut. Selbst wenn es nicht erlaubt sind. Man möchte Jesus treu sein. Und das ermutigt mich bei dieser Gewissheit des Glaubens, wenn wir heute erst etwas so behandeln dürfen. Was wir von Paulus auch lernen, dran zu bleiben, Jesus Ehre zu geben in allem, was wir haben. Und dann sagt er, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, letzte Verse. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jedem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch alle anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Meine Frage ist, warten wir auf Christus? Danke. Warten wir auf Jesus Christus? Die Sache ist so, wir haben uns sehr wohl eingerichtet in Europa, in Deutschland. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wir erwarten ihn nicht so wirklich. Denn wenn wir ihn erwarten, leben wir anders. Fokussieren wir anders. Wir gestalten unser Leben anders. Und die verfolgte Kirche zeigt uns, die haben mit dem Leben abgeschlossen. Wie Paulus, wir schauen nach vorne. Wir kämpfen. Wir fokussieren uns auf den Auftrag Jesu Christi. Nun liegt die Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jedem großen Tag geben wird und nicht nur mir, sondern vielen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Die wichtigste Lehre der verfolgten Kirche ist die Wiederkunft Christi. Die zweite Wiederkunft Christi. Die Erwartungshaltung müssen wir haben. Und das Wünschen, dass wir diese Erwartung haben, egal ob Sonne scheint oder dunkel ist, egal ob du dich in einem Lebenssturm befindest oder nicht. Eine unserer Schwestern aus Vietnam sagte einen interessanten Satz. Die sagte, wenn der Sturm aufkommt, Jesus hat Macht, den Sturm zu stillen. Aber er hat auch Macht, das Kind stillzuhalten, dass du im Sturm durchgehen kannst. Das ist das, was wir lernen von den verfolgten Kirchen. Wir lernen, standhaft zu sein, auf Christus fokussiert zu bleiben, Christus zentriert zu bleiben. Vielen Dank für die offenen Türen hier bei euch in Wesel. Vielleicht darf ich wiederkommen und mehr berichten über die Christen in der Verfolgung. Für mich ist es eine Ehre, das machen zu dürfen. Ich würde gerne zum Schluss beten für verfolgte Kirche. Ich lade einfach alle mitzubeten. Wenn ich merke, es wird ruhiger, dann werde ich starten mit Schlussgebet und dann übergebe ich wieder an Jörg, ja? Dann Thomas, ja? Alles klar, lass uns aufstehen und für verfolgte Kirche beten. Oh, lieber Vater, wir beten nach Psalm 69. Rette mich, oh Gott, denn die Wasser sind mir bis an die Seele gekommen. Bin versunken in tiefem Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Ich bin müde vom Rufen, Tag und Nacht entzündet ist meine Kehle, meine Augen schwimmen hin, während ich auf dein auf meinen Gott warte. Mehr als Haare meines Hauptes sind die, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger. Herr, rette mich. Lass die Flut der Wasser mich nicht überströmen und die Tiefe mich nicht verschlingen. Und lass die Grube nicht über mich schließen. Erhöre mich, Herr, denn gut ist deine Güte. Wende dich zu mir nach der großen deiner Erbarmungen und verbirg dein Angesicht nicht von deinem Knecht. Denn ich bin bedrängt eilends. Erhöre mich, nahe dich meiner Seele. Erlöse sie, erlöse mich und meine Feinde willen. Herr, wir danken dir für unsere Geschwister. Wir haben heute gesehen, Shagufta aus Pakistan. Du siehst ihre Not, auch ihre Ängste. Erbarme dich, Herr. Lass sie standhaft sein. Lass sie das Wort Gottes auch im Gefängnis verkündigen. Versorge und beschütze du ihre Familie, ihre Kinder. Herr, wir bitten dich für Christen in Nordkorea. Seist du ihnen nahe. Die in Gefängnissen sitzen. Herr, die Menschen, die, lass sie erinnern an die Bibelverse, die sie gelesen haben, die Lieder, die sie gesungen haben. Dass sie einander ermutigen und Trost spenden können. Wir bitten dich für Feinde, wir bitten für Bösewichte, die in Gefängnissen sitzen oder auch für Boko Haram oder ähnliche Gruppierungen, die Christen verfolgen und diskriminieren, dass du aus Feinden Brüder machst. Ja. Oh Herr, bewirke dieses Wunder in diesen Menschen. Wir bitten dich für Christen wie Adam in Kamerun oder vielen anderen, die gerade in Subsahara-Afrika leben und unter enormem Stress stehen, entführt zu werden oder in diesen Ängsten verfallen zu sein. Lass ihr Fokus bleiben auf Christus. Oh Herr, wir bitten dich, stärke dort die Menschen, tröste du sie. Und so bitten wir in 1. Korinther 12, 26, wenn ein Teil des Körpers leiden, so leiden wir mit. Und wenn einer freikommt, Unterstützung bekommt, so freuen wir uns mit. Wir bitten dich für Christen im Iran, die so viele in Gefängnissen sitzen, die so unterdrückt werden, die sich nie frei versammeln können. Sei du bei ihnen. Stärke und tröste du sie, Herr. Lass verstehen uns, dass wir zu einem Leib Christi gehören. Und danke dir, dass du alles in deiner Hand hältst. Danke dir, Vater, in dem Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Nochmal vielen Dank. Denkt an die Zeitschrift, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mitbeten. Falls Fragen sind, stehe ich am Büchertisch bereit. Danke, Thomas.